Happy Shooting, Folge 618. Wenn man Happy Shooting hört, gehen Pickel weg. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Enjoy Camera und Jimdo.
Das war der falsche Knopf. Hauptsache, wir haben viele Knöpfe. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Enjoy Camera und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Nee.
Was nee?
Erst ist das Fenster weg, dann hau ich auf die falschen Knöpfe. Gibt's ja alles gar nicht.
Live-Hörer wissen mehr.
Ich kann's auch drinnen lassen. Mal gucken. Ja.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ach ja, Mensch, hier 35 plus, also Grad Celsius.
Echt? Habt ihr?
Nee, war echt? Nicht. Bei euch nicht?
Ich weiß nicht. Also heute hat man ja draußen kein Thermometer mehr, sondern eine App, die einem sagt, wie warm es draußen ist. Wenn sie irgendwie mit Satelliten irgendwo ins Weltall geht und dann wieder zurück. Und also angeblich sollen es hier 31 Grad sein. Beziehungsweise doch, natürlich habe ich ein Thermometer. Das ist nämlich ein außen digitales HomeKit, was weiß ich, aber ich glaube, das hängt gerade zu weit draußen. Na doch, 35, aber nicht im Schatten. Naja, also es ist auf jeden Fall warm, ja.
Also wir haben hier noch 33 im Schatten und in der Firma waren es ein bisschen mehr.
Es ist hier, ich meine, die Villa, die Viewfinder-Villa hat ja den Vorteil, dass es ein altes Haus ist mit dicken Wänden. Mhm. Das heißt, die Hitze kommt erstmal nicht so rein. Das ist auch gut. Mhm. Und nach so ein, zwei Tagen sind die dann warm, die Wände, und dann geht die Hitze draußen irgendwann wieder weg und bleibt aber drin noch ein bisschen.
Ja, es dauert dann etwas länger, darunter zu kühlen. Mhm.
Also wir sind echt gut im Fenster weit aufreißen und Durchzug machen.
Naja. Jawohl. Aber ja, so ist es. Aber wir wollen ja nicht über die Hitze reden.
Die Tomaten werden langsam rot. Oh. Die ersten zumindest.
Ja, schwierig mit dem Fotografieren, ne? Rotkanal und so.
Nee, die werden ja langsam rot.
Ach so.
Und auch nicht reinfarbig. Also bitte.
Hast du denn mal drüber nachgedacht, am Hochbeet so einen Zeitraffer zu machen?
Nee, das ist alles viel zu aufwendig.
Ach so.
Das ist schon aufwendig genug, das Hochbeet zu machen. Aber ist schön, das Zeug wächst da richtig gut.
Ja.
Der. Wir sind übrigens Happy Shooting, der Fotopodcast. Wenn ihr live dabei seid, und das seid ihr, wenn heute bei euch auch der 23. Juli 2019 ist, dann dürft ihr uns Fragen reinwerfen. Wir haben auf dem Slack einen Kanal HS-Fragen und auf Twitter das Hashtag HS-Frage. Ich bin gespannt, ob überhaupt irgendwelche Leute zuhören heute. So bei den Temperaturen sind die doch alle irgendwie beim Eisessen, Freibad und so.
Ja, also oder? Wir haben ja hier in der A7 die dicke Baustelle direkt vor der Tür und direkt neben der Baustelle unter Schrägstrich vor der Autobahnbrücke, die gerade abgerissen und neu gemacht wird, da ist so eine Badewiese vom Chiemsee. Und obwohl das da jetzt wirklich eher enger zugeht, weil natürlich viel abgesperrt ist und das bestimmt nicht so idyllisch ist mit der Baustelle im Rücken, ist das doch ganz gut besucht gewesen, was ich heute von der Autobahn runter so sehen konnte. Mhm. Ja, ja. Die machen auch so Stand-Up-Paddle und sowas.
Okay. Ja, hier in der Nähe ist ja der Blaue See. Was heißt in der Nähe? Da muss man schon ein bisschen fahren, Autobahn und so. Das ist der Blaue See und auf dem Blauen See, das ist, glaube ich, so ein ehemaliger Baggersee oder so ein Baggersee. Mhm. Da haben die so eine Wasserskianlage.
Oh, so mit einem Zugseil und so?
Genau, so ein Zugseil, hängst du dich irgendwie ein, dann kannst du da im Kreis rumfahren mit Sprungschanzen und allem.
Das sieht so verdammt einfach aus. Und dann habe ich mal zugeguckt, wenn das so Leute machen, die das nicht regelmäßig machen. Und die hängen da schon sprichwörtlich ganz schön im Seil und fallen auch regelmäßig dann hin. Und kriegen
du,
dann
das ist wie mit dem Fotografieren. Wenn man Wahnsinn. So eine Kamera mit Knöpfen hat, dann denkt man auch, das sei ganz einfach.
Ja, eigentlich schon. Ja, fand ich ganz lustig, habe ich mal zugehört. Ist ja witzig, bei euch direkt vor der Tür, interessant.
Naja, nicht direkt vor der Tür, aber ich sag mal so ein Viertelstündchen von hier ist
das. Ja, das ist ja vor der Tür. Ja, auf dem Dorf, also alles, was unter einer halben Stunde ist, ist ja quasi zu Fuß erreichbar.
Stimmt.
Ah, nett. Ja, cool.
Ja, also trotz Hitze, geht raus, fotografiert. Dann sind manchmal die schwarzen Kameras doch das Problem, weil die werden viel heißer.
Die werden sehr heiß, ja. Irgendwie kurz hier in Baumarkt und dann gibt es halt diese Sprühfarbe.
Kältespray.
Nein, tut das nicht. Also, wenn auf eigenes Risiko.
Tut das nicht. Wir haben schöne Themen. Das erste ist ein Tool. Wir haben heute gar nicht so viel News. Also es gibt ein paar News, aber wir fangen mal mit einem Tool an. Wer hat uns das denn hereingespült?
Ich.
Das Retro-Batch.
Ich mal reingeschmissen. Also, die Geschichte ist folgende. Ich habe vor vielen, vielen Jahren habe ich mal eine Windows-Software, eine Freeware geschrieben. Die nannte oder nennt sich auch noch JPEG Compressor. Das war ein Tool, was dazu gedacht war, ein einzelnes oder einen ganzen Stapel von JPEG-Bildern zu nehmen, die irgendwo zum Beispiel aus Lightroom rausfallen in einer hohen Auflösung und die alle auf das gleiche Pixelmaß zu bringen. Also nehmen wir mal an, du hast irgendwo ein Forum, wo du Bilder posten möchtest und das Forum hat ein Upload-Limit von, sagen wir mal, 2000 Pixel Kantenlänge, lange Seite. Mhm. Dann kannst du sagen, die lange Seite, und zwar egal ob Hoch- oder Querformat, soll 2000 Pixel nicht überschreiten. Und dann hat das Forum aber vielleicht auch noch ein Upload-Limit, was die Kilobyte-Größe, also die Dateigröße betrifft. Mhm. Und dann musst du ja eine Kompression einstellen. Wie stark willst du das JPEG denn komprimieren? Das weißt du aber vorher nicht und schon gar nicht weißt du es für 30 Bilder, weil du willst natürlich die bestmögliche Qualität, um an dieses Limit ranzukommen. Und das hat diese Software gemacht, die ich da geschrieben habe. Außerdem konntest du dann noch ein Copyright drauf machen und einen Rahmen drumrum machen, einen Transparenten oder also verschiedene Sachen halt. Kam ganz gut an, wurde gerne genutzt. Und nun habe ich aber schon seit vielen Jahren kein Windows mehr zu Hause und habe die Software dann auch nicht mehr weiterentwickelt, weil ich brauchte sie ja selbst nicht mehr. Was soll ich dann daran machen? Ja, und dann kam immer wieder die Frage, ja, gibt es denn sowas auch für den Mac? Habe ich mich natürlich damals gefragt, inzwischen brauche ich das nicht mehr. Aber viele fragen mich das nach wie vor. Also es wird weniger, aber ich sag mal so, im Jahr kommen immer noch so, kannst du an ein, zwei Händen abzählen, an Fragen irgendwie nach dieser Software oder nach Alternativen. Und jetzt bin ich durch Zufall über eine mögliche Software-Alternative für den Mac gestolpert. Und diese Software nennt sich RetroBatch. Da gibt es einen iFun.de-Bericht, den ihr euch mal durchlesen könnt, den können wir mal verlinken, weil da steht es ein bisschen beschrieben mit Beispielen und da ist dann auch zu der Homepage von RetroBatch verlinkt. Also mit dieser Software kannst du halt einen ganzen Stapel an Bildern verwalten. Du kannst dir so eine Verarbeitungskette aufbauen und das ist bei dieser Software auch gleich wieder so richtig, richtig fein programmiert, das Ganze sehr visuell gemacht, dass du so kleine runde Böppels hast mit Aktionen, die du miteinander verketten kannst. Dann kannst du auch noch so Weichen machen, also kannst bis zu einer gewissen Größe kommen und kannst dann da gleich, was weiß ich, ein Bild in verschiedenen Größen zum Beispiel rausschmeißen, eins mit Rahmen, eins ohne Rahmen. Kannst noch angeben, wie der Dateiname zusammengestellt werden soll, welches Format du haben willst und. Also das Ding ist ziemlich mächtig.
Ich sehe gerade, wer das macht. Das sind die gleichen, die auch Acorn machen.
Ach, guck.
Und Acorn ist... Wer es nicht kennt, also auf dem Mac ist das eine Bildbearbeitung, es ist so eine der ersten, die mir aufgefallen sind, die so einen richtigen, ja, ich sag mal, so Photoshop-artig daherkamen, aber sehr Mac-zentriert, mit sehr viel auch unter der Haube Mac-Zeug, was dann dafür gesorgt hat, dass es sehr schnell war und so. Und ja, die wissen, was sie tun, doch.
Ja. Also das ist, glaube ich, eine ganz nette Software, mit der man so ziemlich alles erreichen kann. Was
sieht wie so ein Flussdiagramm aus.
Genau. Und damit geht, soweit ich gesehen habe, alles, was mit meiner Software damals auch ging, / geht unter Windows. Und noch mehr, viel, oder? Viel mehr. Ja. Ja. Also hier hast du auch so Funktionen, dass du zum Beispiel die GPS-Informationen raushaust. Dann machst du mal einen ganzen Stapel Bilder, die du, was weiß ich, von deinem Smartphone auf den Mac übertragen hast. Und lässt sie da einmal durchrocken und haust dann die GPS-Koordinaten weg zum Beispiel. Kann man ja auch mal gebrauchen.
Also wenn man immer wieder ähnliche Umwandlungen braucht, dann kann man sich da auch Templates ablegen, oder?
Exakt.
Okay, und das heißt, du kannst dieses komplette Geflecht an, ich mach dies, dann mach das, dann mach das, dann schreib das in der Größe, dann mach das noch, dann schreib das in der Größe und so. Kannst du quasi alles hinterlegen und wenn du so wiederkehrende Vorgänge hast, dann brauchst du dir die da nur reinhauen und gut ist.
So schaut's aus.
Das ist mal ganz cool.
Ganz nettes
Türchen. Ich überlege gerade, ob ich da eine Anwendung für habe. Weil ich habe natürlich meine Export-Presets aus Lightroom. Aber was die immer nur machen, ist halt eine Sache, also eine Anweisung, also quasi, oder ein Set von Anweisungen und dann pro Bild ein Output-Bild. Aber hier kannst du natürlich sowas gleich in irgendwie 12 Formate umwandeln.
Richtig.
Das heißt, wenn du, tja, ich versuche jetzt gerade tatsächlich mir so eine Anwendung zusammen zu basteln, aber was ich zum Beispiel mache, ist, wenn ich Tipps from the Top Floor Episoden mache, dann mache ich ein Episodenbild und das bekommt auch einen Titel. Mhm. Aber das bekommt auf YouTube einen anderen Titel. Kann man auch Inhalte verändern? Kann man ein Overlay drüber machen?
Puh, schauen wir doch mal.
Also könnte man damit auch so ein PNG, so ein transparentes PNG-Overlay auf ein Bild klatschen?
Na klar, du kannst das als Watermark machen zum Beispiel. Kannst Images drüberlegen als Watermark.
Und das kann auch bildgroß, also volle Größe sein.
Da gehe ich jetzt mal von aus, ja, sonst wäre es ja kein Watermark.
Das geht, okay.
Adjust Watermark Transparency, Blending Mode und Placement.
Dann wäre das ja tatsächlich ein gangbarer Weg, um da irgendwie noch ein bisschen extra Aufwand zu sparen.
Unterstützt Apple Script, JavaScript und. Es gibt eine normale Version und es gibt eine Pro-Version davon. Die normale Version steht hier, hat eine kleinere Auswahl an Notes, also an Funktionalitäten, bla bla, muss man sich mal angucken. Ist keine Freeware, kostet halt Geld. Die normale Version liegt bei $30, die Pro-Version bei $50. Also eigentlich so für damalige Zeit, das waren ganz normale Shareware-Preise, sag ich mal, ganz normale App-Preise.
Ich gucke gerade mal, was das, also wenn das im Jahr, wenn man das in der Woche eine Viertelstunde spart, dann sind das 13 Stunden im Jahr und das lohnt sich dann auf jeden Fall. Weil in der Zeit kann ich auch besseres Zeug machen.
Ja, einfach mal die Demo ausprobieren. Ne?
Ja, nee, cool.
Danke. Farbraum kann man auch konvertieren, wenn man das möchte. Ach. Es geht eine ganze Menge Zeug damit.
Und wenn du Apple skripten kannst, dann kannst du eh alles machen.
Ja, vermutlich. Ja, cool. Ganz nett. Also das wollte ich mal als Tipp weitergeben.
Mhm. Noch ein Tipp, den wir weitergeben können, obwohl es ist, A, wäre er retroaktiv, also sprich, es ist schon in der Vergangenheit, und B, war das bei uns leider überhaupt gar kein Thema. Vielleicht haben Sie ein oder andere mitgekriegt. Es war mal wieder Amazon Prime Day.
Oh ja.
Ja, das ist so ein einmal im Jahr stattfindender, wir machen jetzt Sachen günstiger Tag von Amazon, damit ihr Geld für Sachen ausgibt, die ihr eigentlich gar nicht braucht.
Genau. Also was man sowieso schon nicht kaufen wollte, kann man dann jetzt kaufen, weil es günstiger ist.
Aber günstiger. Naja, halt viele Rabatte und Zeug. Und ich sag mal, die einen oder anderen, die werden dann auch entsprechend was gefunden haben, was sie eh schon haben wollten. Dann ist das ganz cool. Aber
das ist ganz gut dann, ja. Das stimmt.
Ja, ja. Ja, und da werden halt dann viele Preise mal temporär irgendwie discounted. Und dabei ist Amazon in den USA, nicht hier, Amazon in den USA ist ein kleiner Fehler unterlaufen.
Na, klein ist gut. Also,
naja, ja. Also und klein im Sinne von, dass das jetzt nicht irgendwie 50.000 Produkte betroffen hat, aber beim Pricing haben sie dann doch ein paar Sachen für $94.48 gepriced. Ja. Unter anderem eine Sony Alpha 9, eine Canon EOS R und ein dickes Canon-Objektiv, was $13.000 kostet. Für $94.48. Und dann, ja, haben natürlich viele Leute A, erstmal nicht geglaubt, dass das stimmt und B, trotzdem bestellt, weil, würdest du auch machen, oder?
Ja klar, für den Preis
ausprobieren. Vielleicht kommt's ja. Und tja, das war dann tatsächlich für die Leute, die da ein paar Sachen bestellen konnten, die haben das wohl auch bekommen. Also ich habe jetzt von keinem irgendwie gehört, nirgendwo gelesen, dass jetzt Amazon irgendwie Geld zurück wollte. Wahrscheinlich wäre das keine gute PR. Einer schrieb online irgendwo, ja, sie hätten ihm dann den Account gesperrt wegen Unstimmigkeiten, weil es wär dann wahrscheinlich aufgefallen, dass er innerhalb von 5 Minuten die dritte Bestellung mit dicken Kameras rausgelassen hätte.
Ja, das ist aber wahrscheinlich nicht wegen des Preises, sondern einfach wegen der Aktion stillgelegt. Ja. Das wird ein Automatismus gewesen sein, denke ich.
Da ist eine Fraud Prevention drin, ganz klar. Ja, ja. Die gucken, wie bei den Kreditkartengeschichten, gucken die nach typischen Mustern, die nicht koscher sind. Und naja, auf jeden Fall haben da ein paar Leute richtig viel Spaß gehabt. Also einer schreibt ja, hätte für $100 hätte er Sachen im Wert von $5,000 bestellt.
Ja, ja, schon cool, ja.
Warum nicht?
Man muss auch mal Glück. Ja, ich denke mal, die sind versichert gegen sowas, oder? Kann man schon mal Glück haben.
Ich weiß es nicht. Also in Deutschland ist ja, also zumindest war mal die Gesetzgebung so, wenn im Schaufenster irgendwas mit einem Preis ausgezeichnet ist, dann ist der auch bindend.
Okay.
Meine ich. Korrigiert mich da bitte, aber das meine ich. Hatte ich auch mal tatsächlich von profitiert. Da war bei uns
war das nicht
damals.
Ja, war, ja.
Bei uns damals im Städtchen war ein Fotohändler und der hatte damals, als ich die Minolta X700 hatte, hatte der einen Vogtländer Schiebezoom, ein recht nettes, dafür passend irgendwie im Schaufenster. Und als ich dann gesagt habe, das hätte ich gerne, hat das reingeholt, hat geguckt und meinte, oh, das haben wir falsch ausgezeichnet. Hoppla. Das kostet eigentlich 200 mehr. Und hat dann aber so ein bisschen seine Bücher und na gut, hier. Wahrscheinlich war er froh, dass es überhaupt verkauft hat.
Ja, war das nicht mit den Webseiten immer so Irrtümer vorbehalten oder so? Ich weiß nicht, ob das noch gültig ist.
Ich weiß es nicht. Ich vermute mal, dass irgendwo im Kleingedruckten in den Terms and Conditions da irgendwo was drinsteht zu dem Thema.
Wahrscheinlich hätte Amazon davor zurücktreten können, aber es wird dann so gelaufen sein, wie du sagst. Es geht dann automatisch seinen Gang und wenn das dann erstmal im Versand ist, dann holst du es auch nicht zurück, so einfach um das Gesicht nicht zu verlieren.
Ich weiß es nicht. Also vielleicht geht es um Gesicht verlieren. Es geht mit Sicherheit auch um Werbung, weil letztendlich, also Amazon ist jetzt nicht arm, ne? Das kann man ja nicht sagen. Herr Bezos, der kann das irgendwie aus dem hohlen Zahn bezahlen. Aber es ist, also die Chance auf wirklich negative PR hier wäre groß. Und hey, wir reden gerade seit 5 Minuten über Amazon. Also,
ja, das funktioniert.
Was wollen die denn noch mehr? Also,
ja, das einzig Blöde war, ich hatte dann natürlich direkt mal auf Amazon.de geguckt, ob es da irgendwas Ähnliches gibt bei den Sachen, die mich interessieren könnten. Aber das war alles normal.
Na gut, von Amazon, wie kriegen wir jetzt den Schwenk auf Rosa?
Keine Ahnung. Vielleicht war Amazon fehlsichtig, als sie den Preis ausgewiesen haben.
Also Jürgen hat uns das geschickt. Ich lese mal vor. Für gewöhnlich ist Reisen ein Erlebnis für alle Sinne. Auf den Märkten duften Gewürze, kann man Trockenfrüchte probieren und die Stände sind so farbenfroh, dass Besucher am liebsten an jeder Ecke ein Foto machen würden. Abends schlendern Urlauber durch die belebten Innenstädte, die von bunten Reklametafeln beleuchtet werden und betrachten den Sonnenuntergang über dem blauen Meer. Die Umgebung auch mit den Augen wahrzunehmen ist Teil des Reisens, aber wie sieht die Welt für Menschen aus, die farbenblind sind? Das Projekt Farbwechsel will veranschaulichen, wie rund 4 Millionen Menschen, also farbenblinde Menschen in Deutschland, ihre Umgebung sehen. Dazu hat die gemeinnützige Organisation Colorblind Awareness in Zusammenarbeit mit dem Kontaktlinsenvertreiber Lensstore Fotografien von mehr als 30 internationalen Sehenswürdigkeiten bearbeitet. Farbenblindheit ist ein Thema, unter dem man sich viel und gleichzeitig nichts vorstellen kann, erklärt Sarah Vantellino, die das Projekt begleitet. Unter URL, die verlinken wir, finden sich Bilder von Sehenswürdigkeiten, die für ihr Farbenreichtum bekannt sind. Die Fliesentreppe in Rio de Janeiro beispielsweise, deren Stufen gelb, grün, blau und rot sind, sieht man auf der Seite den Cursor nach links, legt sich ein Filter über das Bild. Die Farben der Stufen verblassen, nehmen einen Braunton an. Auch aus den bunten Hausfassaden in Venedig weicht die Farbe. Es gibt 3 Arten von Farbenblind. Zitat, es fehlt je ein Lichtrezeptor, weshalb Farbenblinde rotes, grünes oder blaues Licht nicht verarbeiten können, sagt Vantellino. Die Ruinenstadt Machu Picchu, das verdeutlicht das Projekt, erscheint bei Blaublindheit rosa und bei Grün- und Rotblindheit bräunlich. Dementsprechend haben auch die Aprikosen und Datteln am Marktstand andere Farben als gewohnt. Quelle: Süddeutsche Zeitung. Ja, also die Website ist nett, da kann man sich tatsächlich mal verschiedene Sachen angucken. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass 10%, hauptsächlich Männer, farbenblind sind und davon irgendwie 10% zumindest eine Rot-Grün-Blindheit haben. Habe ich mal nachgeguckt.
Also witzig ist ja, wenn man die Seite aufruft, dann kannst du erstmal wählen, welche Farbblindheit dich denn jetzt gerade interessiert. Ich konnte aber mit dem Begriff nichts anfangen. Protanopie, Deuteranopie und Tritanopie.
Ja, das hat mit der Anzahl der verschiedenen Rezeptoren zu tun, die dann nicht, mehr funktionieren. Da kann man aber mal ganz einfach auf Wikipedia gucken unter Farbenblindheit, da ist das ziemlich gut erklärt.
Ja, da lernt man noch was, ne?
Ja, also es ist tatsächlich, wenn man so mal zwischen den verschiedenen Farben guckt, die schönen bunten Blumen.
Genau,
da ist nicht mehr viel bunt.
Deuteranopie sind, steht hier, können Betroffene kein grünes Licht verarbeiten.
Ja. Ja, weil das Auge, ich meine, im einfachsten Fall, wenn man es mal etwas wirklich vereinfacht, dann funktioniert das Auge im Prinzip wie so ein Bayer-Sensor, ne? Du hast Rezeptoren für verschiedene Wellenlängenbereiche, die dann gemeinsam ein Bild ergeben. Und wenn da halt welche davon nicht so richtig funktionieren oder ganz kaputt sind, dann, ja, dann sieht man die Farben komisch.
Ja, interessante Geschichte. Es wird natürlich trotzdem so ein bisschen sein wie mit meinem Hörsturz auch. Also ich könnte zum Beispiel ein Audio-File so verarbeiten mit entsprechenden Filtern auf einer Seite, dass ich zumindest versuche, den Höreindruck wiederzugeben, den ich halt hatte, damit Nicht-Betroffene sich mal ein Bild davon akustisch machen können, was ich gehört habe und was eben nicht. Klappt aber trotzdem nicht so richtig, weil die Leute, die sich das anhören, natürlich trotzdem mit beiden Ohren gut hören können und damit natürlich den Körperschall wieder auf beide Seiten des Ohren kriegen. Also man kriegt es nicht eindeutig hin. Und so ein bisschen ist das ja, wenn du so ein Bild bearbeitest, auch so. Also man bearbeitet das zwar und schwächt Farben ab oder nimmt Farben raus und dann guckt man sich das an und sagt, ja, sieht jetzt halt braun aus oder sowas. Aber die Tatsache, dass es für uns braun aussieht, sagt ja schon, dass wir eigentlich wissen, dass es nicht braun ist. Und Betroffene haben ja den Vergleich zum, wie es denn normalerweise wäre, gar nicht. Das heißt, das ist zwar das, was sie technisch sehen, aber nicht zwingend das, was sie sehen. Also was das Gehirn da noch draus macht oder verarbeitet. Das ist so diesen echten Eindruck, den wirst du als Nicht-Betroffener einfach nie haben.
Ja, ist klar.
Nun gut. Picchu ist interessant, unterscheidet sich fast gar nicht.
Ja. Gefangen. Du siehst okay, oder?
Ich sehe, also nehme ich an. Bei diesen Farbtests mit diesen bunten Punkten war ich bisher ganz gut.
Genau, das funktioniert bei mir auch ganz gut. Naja, zum Thema komisch sehen müssen wir jetzt auch noch ganz kurz, auch wenn es eigentlich schon wieder abgekühlt ist, das Thema, aber wir müssen uns kurz über FaceApp unterhalten. Also wird zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich niemand nicht gesehen haben und viele werden es ausprobiert haben. Das ist diese App, die die Bilder nimmt von Menschen. In der Regel wirft man da irgendwie ein Selfie rein oder so. Und dann verschiedene Sachen damit macht. Haarfarbe ändern, Brille aufsetzen, Bart in verschiedenen Versionen. Und natürlich das Ding, wo jeder mit rumspielt. Wie sehe ich in 50 Jahren aus? Ne? Dieses, ich mach dich mal älter oder jünger. Und das ist schon ganz schön erstaunlich, was das Ding tut. Und ich mache mich da älter und dann sehe ich schon so ein Stück weit meinen Vater. Also das ist schon ein bisschen gruselig, muss ich sagen. parallel dazu ging dann aber gleich auch die Kontroverse los. Weil, es gab diverse Verschwörungstheorien darum. Und zwar deshalb, weil es sich dabei um eine russische Firma handelt. Das ist eine Entwicklerfirma aus St. Petersburg und sprich heute mal mit einem Ami, die Russen sind die Bösen, ist doch so.
Ja gut, das war schon immer so, oder?
Naja, die Verschwörungstheorien, die dahinter laufen, sind dann zum Beispiel, ich habe mal geguckt, so ein, zwei Sachen habe ich gelesen darüber. Eine Behauptung war, dass Russland, also die Regierung zapft das an und die wollen diese Bilder dann für zukünftige Bot-Accounts bei den nächsten Wahlen als Avatare verwenden.
Okay. Ah, clever. Gute Idee.
Naja, muss man mit clever, einem Avatar weiß ich, wählen? Ob, Ob es clever ist, weiß ich nicht, weil du mittlerweile gibt es Algorithmen, die Leute aus dem Nichts erzeugen.
Ja, eigentlich brauchst du keine echten Bilder.
Ne? Du brauchst keine echten Bilder. Du kannst Bilder machen, die echt aussehen. Und da kannst du jeden Parameter dran drehen. Und dann kannst du bestimmen, ob das ein Mann, eine Frau, lange, kurze Haare, breiter, schmaler, was weiß ich, sein soll. Also das ist alles heute algorithmisch komplett gegessen. Also das Argument kann ich, glaube ich, schon mal nicht gelten lassen. Das andere war, also es spielt dann in diesen Verschwörungstheorien immer die russische Regierung irgendwo mit, ne? Also auch Regierungsangriffe zum Beispiel auf Mitglieder der LGBT-Community. In Russland sind die da ja dann doch etwas
Thema da.
Es ist ein schweres Thema dort und es ist im Prinzip, glaube ich, sogar illegal, offen homosexuell zu sein. Also hast du zumindest
in einigen Ländern leider.
In Russland irgendwie, ja, an vielen Ländern dieser Welt. Aber in Russland ist es halt so, ja, ist es halt auch ein Thema. Da wird dann unter anderem eben die Theorie in verschiedenen Zusammenstellungen gepostet oder wiedergegeben, dass man damit dann die Benutzer zu ihren Bildern zuordnen könnte und irgendwie was mehr. Verstehe ich nicht ganz, aber okay. Was man natürlich sehen muss, ist, wenn man sich mal die Privacy Policy anschaut.
Ja, das wäre jetzt eher das Problem, was ich damit gehabt hätte.
Und die sagt halt, letztendlich sagt sie, dass du FaceApp erlaubst, deinen Content, den du hochlädst, also die Bilder. Ich versuche es gerade hier live zu übersetzen vom Englischen her, dass du zustimmst, dass der User Content für Commercial Purposes, also für kommerzielle Zwecke, benutzt werden darf und zwar nicht irgendwie so, also die dürfen quasi alles machen, auch kommerziell, wenn sie wollen, mit deinen Bildern.
Ja, und zwar so mit den Bildern, mit jedem Namen, Usernamen oder
also
Likes.
Sie dürfen also für was Bewertung, verwenden, was sie wollen.
Also alles, was damit verknüpft ist und was du damit hochlädst, dürfen sie ohne Einschränkung für alles benutzen, ohne dich zu informieren oder dafür zu entschädigen.
Genau, das ist
und das wäre jetzt eher das Problem, also ganz ohne Verschwörungstheorie, weil dass du solchen Diensten natürlich Rechte gewähren musst, dass sie das Bild manipulieren dürfen und verwenden dürfen, das ist klar, weil sonst kannst du aus dem Bild keine Bildbearbeitung machen. Also gewisse Rechte brauchst du, um die auf externen Servern zu speichern und zu verarbeiten. Aber natürlich zum Zwecke dieses Ergebnisses und dann würde man ja erwarten, wird es wieder gelöscht. Ist aber nicht so.
Naja, was heißt, ist
oder
nicht so?
Also, ob es nicht so ist, wissen wir nicht, aber muss nicht so sein, weil das Recht hast du gewährt.
Also sie haben dann unter anderem TechCrunch geantwortet auf Presseanfragen, dass sie das alles in der Cloud machen. Also man weiß auch, dass das Zeug bei Amazon AWS liegt. Also dass die Bilder werden auch nicht nach Russland transferiert, sondern das ist eine komplett AWS-basierte Anwendung, also Amazon Cloud. Wobei das natürlich nichts heißt, ne? Das ist aber zumindest da, wo das passiert. Sie sagen, dass das Bild natürlich in irgendeiner Form auch zwischengespeichert werden muss, um es zu bearbeiten.
Klar.
Und sie speichern das auch zwischen für Performance-Reasons, weil wenn du solche Bearbeitungen machst, das braucht Rechenzeit. Und wenn man dann irgendwie zwischen den Bearbeitungen hin und her schält, dann müssen sie es irgendwo cachen, damit das schneller geht und
auch
so.
Klar.
Mhm. Kann ich auch irgendwie verstehen. Aber das hat sie schon ein bisschen überrollt, weil dann hieß es, naja, also ihr könnt auch gerne hier sagen, lösch meine Bilder, das machen wir auch. Da musst du aber dann irgendwie, weil es in der App kein entsprechendes Formular dafür gibt, weil sie einfach nicht damit gerechnet haben, musst du über Settings Support und dann Report a Bug, also einen Bug-Reporter einreichen und dort dann Privacy reinschreiben. Da müssen sie erst noch am UI arbeiten. Und also egal, auf jeden Fall ist es irgendwie, ja, so aus Softwareentwicklerseite kann man das eigentlich ganz gut nachvollziehen. Was natürlich so ein bisschen hakelig ist, ist tatsächlich diese doch sehr breite Policy, wie sie das Zeug verwenden dürfen. Weil da natürlich, da nichts mit GDPR und so weiter. Ne? Das ist ja Datenschutzgrundverordnung. Danke, nein.
Das ist also nichts
in der Richtung. Ja. Genau. Und deshalb, wir haben es ja immer wieder schon gehabt, dass da irgendwelche Verschwörungstheorien dann sich gerade anhand von solchen Policies irgendwie laut machen. Das finde ich, was ich interessant finde, ist, wenn man da mal so ein paar Sachen nebeneinander hält. Also ich habe jetzt keine großflächigen Vergleiche gemacht, aber letztendlich, wenn man sich die entsprechenden Passagen aus der Privacy Policy von Twitter anschaut, dann sind die der nicht unähnlich.
Ja, und nimm Facebook oder WhatsApp.
Ja, ja.
Also man hätte diese Dinge, diese Passage hätte man anders formulieren können und man hätte in der App natürlich auch einen Löschen-Button machen können, wo man auch sagt, dass der respektiert wird. Das hat man nicht gemacht. Das wird sicherlich Hintergründe gehabt haben. Die App ist ja jetzt aber auch nicht neu. Die gibt's ja schon ein bisschen länger. Die ist jetzt plötzlich irgendwie gehypt worden. Ich kann dir gar nicht sagen,
warum. Die hat jetzt neue Algorithmen bekommen, glaube ich,
okay,
die das einfach noch mal besser gemacht haben.
Weil neu ist das alles nicht und das mag auch eine alte Passage sein da aus den AGBs. Ja, ich weiß es nicht. Also das gilt jetzt aber mal generell für diese ganzen Anbieter. Man muss immer überlegen, wenn irgendetwas kostenlos ist, irgendjemand hat es aber programmiert, also das hat Geld gekostet und solche Server zu betreiben kostet auch Geld, die muss irgendjemand bezahlen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendjemand aus purer Nächstenliebe oder aus purem Nerdtum tut.
Es ist nicht kostenlos.
Musst du die App kaufen?
Du hast einen gratis Teil, da kannst du irgendwie 3-4 Effekte machen, aber wenn du die 20 Effekte komplett haben willst, dann musst du da schon Geld reinwerfen.
Ja.
Also damit verdienen die Geld.
Es könnte sein, dass sie dann dass sie dich anfüttern wollen und das finanzieren wollen. Aber ich wäre dann bei solchen Sachen sehr, sehr skeptisch. Und generell, wenn ihr irgendwelche privaten Dinge ins Netz stellt, dann kann man sich halt schon mal überlegen, will ich das dem Anbieter geben? Muss ich das dem jetzt geben? Ist mir das jetzt der Spaß wert?
Also ich sag jetzt mal so, ich nehme jetzt mal die Verschwörungstheorie, dass da die russische Regierung dahinter steckt und eure Bilder einsammelt. Warum auch immer. Ich behaupte jetzt mal, dazu brauchen die so eine App nicht. Sondern wenn die das wollten, dann hätten die ganz andere Möglichkeiten. Weil es steht einfach so viel online in öffentlicher Form.
Naja,
das heißt, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass da irgendwo irgendwelche bösen Gründe dahinter stecken. Trotzdem, ne, wer seine Bilder hochlädt, der muss dann halt auch damit rechnen, dass sie irgendwo verwendet werden. Klar.
Also was ich mir eben vorstellen kann als angehängtes Geschäftsmodell, also neben, was weiß ich, die App zu verkaufen, ich glaube aber nicht, dass du damit viel Geld kriegst. Ich glaube aber, wenn du dir die Rechte geben lässt an Gesichtsbildern und du kannst die völlig legal benutzen, dann kannst du, also auch kommerziell, dann heißt es, dass du die auch verkaufen kannst. Das heißt, du kannst diese Bilder dann tatsächlich weiterverkaufen an andere Leute, die irgendwelche Netzwerke trainieren wollen. Du kannst die mit deiner eigenen Logik schon mal vordefinieren, kannst sagen, hier sind junge, mittelalte, alte, jungen Mädchen, Frauen, Männer, was auch immer. Das kannst du schon mal so vordefinieren. Und wenn du jetzt irgendwelche anderen Startups hast, die irgendwie Machine Learning trainieren wollen und sagen, wo kriegen wir jetzt günstig, aber auch legal Trainingsmaterial her? Ne? Google-Suche ist halt nicht legal. Wenn das dann wieder rauskommt, schwierig, schwierig. Und wenn dann so ein Anbieter um die Ecke kommt und sagt, du, ich habe hier übrigens 32 Millionen Gesichtsprofile, kannst du hier Excel-Tabelle zusammenklicken nach irgendwelchen Schemen und dann kommt hinten Preis raus im 3-, 4-, 5-stelligen Dollarbereich. Warum nicht? Die Möglichkeit gibt man denen jedenfalls, den Entwicklern da.
Tja.
Muss man sich überlegen. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich vermute, da ist keine Regierungsverschwörung dahinter, nur weil das ein russisches Softwarehaus ist. Es kommt viele gute Software von überall auf der Welt. Also das ist Quatsch, behaupte ich.
Ja, lassen wir das Thema mal. Wobei mich ja schon interessieren würde, wie du mit 90 aussiehst.
Wirst du nicht von mir mit dieser Software erfahren.
Kann ja jeder machen, ne? Muss ja nicht du machen. Bilder von dir gibt's online genügend.
Also so viele gibt's gar nicht, aber macht's.
Ja, ja.
Zeigt's mir dann.
Gut.
Weil jetzt. Was nämlich kein Quatsch ist, ist das hier. Oh, ich mach
lauter.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ich habe heute eine Verknopfung hier auf meinem Board. Gibt's ja gar nicht. Ja, wir werden unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine Webseite bauen könnt für alle möglichen Zwecke. Und das hat der Marcel gemacht. Der schreibt, hallo zusammen. Boris Aufruf zum Zeigen der mit Jimdo erstellten Webseite nachgehend. Hier mal eine meiner Seiten. Die Site zeigt unsere kurzen Filme von der Baustelle, die wir im Rahmen der Ausbildung mit Studenten der Fachrichtung Architektur machen. sowohl die Filme als auch die Blogseite, die ein paar Bilder von unseren Baustellen zeigen, konnte ich sehr einfach und übersichtlich mit Jimdo machen. Der erste Versuch mit dem Dolphin war mir zu einfach, aber mit ein paar Klicks weiter war ich schon so weit, bis ich zufrieden war. Die Site heißt The Scent of Fresh Concrete. Im Deutschen so etwas wie der Duft von frischem Beton. Naja, das ist das Problem, wenn man als Deutscher in den Niederlanden der englische Webseite macht. Im Original heißt der Kurs dann nämlich in Niederländisch. Achtung, ich versuch's mal. De Geur van Nat Beton. Müsste das ungefähr heißen. Also der Geruch von nassem Beton. Denke oft an euch. Eigentlich immer, wenn ich meine Kamera in der Hand habe. Viel gelernt von euch, im Besonderen die Haltung einfach zu machen und die Freude am Experimentieren. Marcello, 123 Happy Shooting. Ja, und die Seite ist TSOFC, also The Scent of Fresh Concrete, .jimdo.com. Also eine kostenlose Seite.
Ja.
Ja, und wie also, gesagt, er unterrichtet dieses Thema Architektur.
Genau, und war schon bei uns in Hannover auf dem Workshop.
Genau, war im Spielzeugladen-Workshop schon mal. Da haben wir am Mittagstisch, glaube ich, uns über Nähmaschinen unterhalten.
Kannst du mal sehen.
Ja, mit dem kannst du über so Zeug abnerden, sehr geil. Ja, und die Webseite, die er gebaut hat, wirklich ganz schlichte Seite, weil es geht einfach um das Ding, dass die Studenten da Zugang zu diesen Videos bekommen. Ganz klare Startseite, oben ganz lustig gemacht, also eine weiße Seite und oben hat er dann so ein Produktfoto mit einem Lego-Betonmischer, der gerade Beton auf die Baustelle kippt und ganz geil. Viele Arbeiter drumherum. Von einem ganz clean weißen Hintergrund, also es fügt sich ganz sauber in die Seite ein. Also man kann mit Foto eine ganze Menge machen, was den Look einer Seite prägt. Das ist auch hier wieder ganz deutlich zu sehen. Ja, und die Startseite ist dann auch schon gleich die Filmseite, also Movies. Und da hat er dann einen schönen Startbild, ein großes, und darunter dann in mehreren Spalten angeordnet die YouTube-Videos, die man dann per Klick direkt abspielen kann. Kurze Erklärung dazu. Ja, wunderbar gemacht. Ziemlich simpel. Dann gibt es noch ein About, wo ein bisschen über das Thema geschrieben wird. Und natürlich einen Blog dazu mit ganz vielen Fotos und kurzen Berichten. Da bin ich gespannt, wie das da weitergeht.
Ja, ja. Und das Ganze ist auf einer Jimdo Gratis-Seite. Mhm. Und ein kleines Logo, ein kleiner Footer dran. Aber stört nicht. Also ist durchaus auch mal wirklich cool, sowas einfach mal auszuprobieren.
Ja, erfüllt da absolut seinen Zweck. Sieht schick dabei aus, funktioniert eben auf den verschiedenen Devices, ohne dass man sich jetzt groß drum kümmern muss. Gerade so Videos abspielen, ne? Bau mal schnell ein Video ein auf deine Webseite und sorg dafür, dass es auf jedem Browser und jedem Device dann auch abspielt. Schwieriges Thema. Da kümmert sich dann hier halt Jimdo drum. Das ist dann praktisch.
Ich muss hier mir also, gerade mal das Video über Tunnelcasting anschauen.
Also schönes
sorry,
Beispiel.
Sorry, ich bin abgelenkt.
Danke Marcel für das Beispiel. Das verlinken wir natürlich. Finde ich eine tolle Sache. Und zeigt euch eben, wie einfach ihr euer Projekt auf eine Webseite stellen könnt. Tolles Ding. Probiert das mal aus. happyshooting.de/Jimdo. Startet da kostenlos. Das bleibt auch kostenlos, wenn ihr wollt. Dann habt ihr halt so eine Jimdo.com-Seite. Oder wenn ihr mehr machen wollt, kleine Shop-Systeme reinbauen, eigene Domain, hier Search Engine, also hier gefunden werden bei Google und so Zeug, dann kostet das ein bisschen Geld. Und da könnt ihr dann sparen, wenn ihr unseren Code Belichtigung eintragt beim Kaufen. Dann habt ihr nämlich 15 Euro gespart. Das erleichtert den Einstieg doch ganz gehörig, finde ich. Ja, also viel Spaß beim Webseitenbauen. Danke an Jimdo für den tollen Support. Und wenn auch ihr eine coole Webseite für euer Projekt habt, für die Schule, für die Ausbildung, für euer Restaurant, schickt uns den gerne an info@happyshooting.de. Wir gucken uns die gerne mal an und stellen die hier vor. Bis denn.
Bis denn. Der Holger hat am Freitag einen Link in unseren Slack gepostet. Und dann am Sonntag hat der Thorsten noch einen draufgesetzt. Und das finde ich sagenhaft. Also, ich bin ja ehrlich gesagt kein so ein Riesenfan von Board Panda, weil die dann doch immer wieder so, ja, so Listicles und irgendwie die 10 tollsten und so weiter. Also, eigentlich ist meine Regel, wenn der Titel eines Blogbeitrags mit einer Zahl anfängt, dann lese ich ihn nicht. Mhm. So 61 lustige Hunde und 25, was weiß ich. Trotz allem, das hier ist es eins, das sage ich, nee, das gebe ich sogar gerne weiter. Und zwar ist das eine Seite der von 20 sehr ikonischen Fotografien, ne, was erstmal interessant ist, weil das sind einfach historisch ganz wichtige Fotos und die kennt auch fast jeder. Aber dazu gibt's Informationen zu den Bildern und die Kameras, mit denen diese Bilder gemacht wurden.
Und nicht, dass es wirklich relevant wäre, aber interessant ist dann doch schon irgendwie. Ne?
Das ist aber so ein Ding, sowas gucke ich mir total gerne an, weil ich weiß gerne so ein bisschen den Hintergrund. Also natürlich, dass hier Earthrise, also das Bild der blauen Murmel, die Erde vom Mond aus gesehen,
Apollo 8.
Dass die mit einer Hasselblatt gemacht wurde, mit einer modifizierten, das wissen wir mittlerweile. Mhm. Auch den Tankman, also den Tiananmen-Platz Mann, der vor den Panzern steht, dass das mit der Nikon gemacht wurde, haben wir vor nicht allzu langer Zeit.
In der Leica-Werbung.
Ja, nee, es war nicht fälschlicherweise. Sie haben nicht behauptet, dass das Bild mit ihrer Kamera gemacht wurde.
Ja, aber
das
war nur so eine... Es sollte schon so anklingen, glaube ich.
Es sollte im Kopf der Leute passieren.
Ja, natürlich.
Ein sehr Hammerbild vom Einsturz der Twin Towers oder eines der Twin Towers, also 911, mit einer mittelformatigen Fuji 645. Das wusste ich nicht. Das ist auch eine der Kameras, die ich eigentlich gerne mal hätte. Nur sind die gebraucht immer so teuer. Der Burning Monk 1963, der brennende Mönch, der sich da aus Protest in Flammen gesetzt hat. Auch so ein Bild, was man, wenn man es einmal gesehen hat, nicht wieder vergisst. Er ist mit einer Kamera fotografiert, der überhaupt nichts weiß, mit einer Petri. Petri 7S.
Sagt mir gar nichts.
Sagt mir auch nichts. Also das ist ein Produkt, was mir noch nie untergekommen ist. Steve Curry, Afghan Girl mit FM2, mit einer Nikon. Die Hindenburg-Explosion mit einer Graflex Speed Graphic. Das sind alles so, also manche von diesen Kameras kennen wir einfach auch ganz gut. Weil entweder sowas bei uns im Schrank steht oder wenn man es schon mal irgendwann angefasst hat. Und so weiter und so weiter. Interessant finde ich die Nikon, da gab es so ein Bild von 1975, wo bei einem brennenden Haus irgendwie die Feuerleiter, also in Amerika, die Feuerleiter kollabiert ist und dann irgendwie zwei Kinder darunter fallen. Die Kamera, die sieht aus, als ob sie direkt aus Frankensteins Labor kommt. Das ist eine Nikon F mit einem Winder und hier noch ein Anschluss und da noch ein komisches Teil dran.
Motor unten drunter und irgendwie noch ein extra Knopf irgendwo dran oder keine Ahnung, was das alles ist.
Die sieht schon sehr interessant aus. Das Abbey Road Cover mit einer Hasselblatt. Und. Also es ist...
auch immer noch so ein paar kurze Hintergrundinformationen halt zu der Szene. Genau. Da wünscht man sich manchmal tatsächlich ein bisschen mehr Text noch. Also das ist... einige Bilder kannte ich, aber die Story dahinter nicht. Lohnt sich. Also da stimme ich dir zu. Normalerweise bei Board Panda bin ich auch eher am Nicht-Klicken. Aber das ist mal wieder so ein Beispiel, wo sie echt eine coole Liste zusammengetragen haben.
Mehrfache Graflex-Kameras und Leicas und Nikons.
Und
noch mal so eine Nikon. Naja, also ist auf jeden Fall irgendwie...
auch mindestens zweimal auf.
Wen es interessiert, ist eine hübsche Bildersammlung. Macht Spaß.
Tja, schick.
Tja. Noch ein Hinweis auf Bilder. Das ist mir kürzlich hier untergekommen und zwar haben wir das auch schon mal hier besprochen. Es gibt von Magnum die Kontaktabzüge, das Buch Kontaktabzüge.
Mhm. Und eine Arte-Serie davon.
Und eine Arte-Serie dazu, aber es gibt auf jeden Fall dieses wunderschöne Buch Contact Sheets, Magnum Contact Sheets, gibt es als Taschenbuch, ist auch preislich jetzt nicht so ganz hoch. Und ja, es ist ein sagenhaftes Buch, weil man halt damit so quasi so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann. Weil du siehst halt einen Kontaktabzug, für die noch nicht mehr wissen, ne, oder noch nicht wissen, ist, wenn du so einen Film voll gemacht hast, sei das jetzt ein Mittelformat oder ein Kleinbildfilm, ne, 36 Bilder, dann hast du dir früher einfach mal komplette die Filmstreifen auf ein Negativpapier, also auf ein Fotopapier gelegt, hast das belichtet und hattest dann eben kleine Kontaktabzüge, Kontakt, weil es eben auf Kontakt liegt.
Ja, hat man halt
konntest
Papier
du,
gespart.
Genau, und konntest dann mit einer Lupe anhand der Kontaktabzüge quasi dir die Bilder betrachten und dann entscheiden, welche von diesen Bildern du tatsächlich vergrößern möchtest.
Mhm.
War vor allem zu Zeiten, wo das halt alles noch von Hand ging. Da war das irgendwo ja wichtig, eine Auswahl zu treffen. Das ist das Gleiche, was wir heute in Lightroom und Co. machen. Ne? Du hast deine Bildübersicht und dann entscheidest du dich ja irgendwo anhand der Thumbnails, machst du mal ein bisschen größer, also quasi nimmst eine Lupe in die Hand, guckst dann dir das noch ein bisschen an und sagst, ja, an dem möchte ich arbeiten. Und wenn du dann noch so einen halbwegs ordentlichen Workflow hast, dann markierst du das erstmal fürs Bearbeiten. Auf dem Papierkontaktabzug wäre das so ein roter Stift gewesen, mit dem man dann Kringel drum macht.
Kringel, oder so. Genau. Das fehlt noch bei Lightroom, dass man kringeln kann.
Vielleicht noch ein Pfeil hier und da auf den Kontaktabzügen, so hier bitte kroppen, ne, so einen kleinen Kasten machen oder an der Stelle noch ein bisschen heller, hier noch ein bisschen nachdunkeln und so. Naja, und da ist halt mir eben dieser Link in die Finger gekommen, der mal wieder zeigt, was eigentlich klar ist, ne, dass es eigentlich so richtige fotografische Wunderkinder nicht wirklich gibt, sondern dass die sich das alles hart erarbeitet haben und dass die auch nicht viel anders arbeiten oder gearbeitet haben damals mit den Filmkameras, als wir das heute digital machen. Das Beispiel hier ist von Inge Morath, Fotografin, die eben auch bei Magnum war, und das ist das Llama in Times Square. Also wer das mal googelt, das Bild ist auch bekannt. Also ich glaube kaum, dass viele das noch nicht gesehen haben. Das ist ein Auto, wie gesagt, 1957, ein Auto entlang der Straße geparkt und aus dem Autofenster guckt ein Llama raus. Also der lange Hals eines Llamas guckt da raus und das ist einfach ein lustiges, sagenhaftes Bild. Und ja, wenn man sich dann eben die Kontaktabzüge mal anschaut oder den Kontaktabzug dazu, dann sieht man halt, dass die da mit dem Llama echt Spaß gehabt haben. Llama im Auto, Llama halb im Auto, Llama drin, noch eine Frau mit drin oder draußen. Dann ist irgendwo das Llama noch an einem ganz anderen Platz. Also ja, die haben da einfach
im Restaurant Tisch gedeckt.
Im Restaurant so. Am Tisch, ja. Und so. Die haben da also irgendwo ein Llama wahrscheinlich mal einen Tag lang gehabt oder so. Oder einen halben Tag. Und dann gesagt, okay, das machen wir da mal, haben wir da mal Spaß. Das Llama scheint das alles sehr locker zu nehmen. Das macht jetzt keinen gestressten, vielleicht ein Film-Llama. Also macht auf jeden Fall keinen gestressten Eindruck. Und es sind halt dann irgendwie so Stücke, circa 36 Bilder in verschiedenen Situationen. Und was macht sie dann? Das, was man eigentlich immer tun sollte mit den Bildern, auswählen und einfach nur die Besten oder das Beste zeigen. Und das ist hier relativ klar, welches das ist. Hat einen großen roten Kasten drumherum. Und das ist auch das Bild, was man kennt. Und alle anderen, ja, hat sie weggesteckt.
Ja, das ist so klar. Und das sagen wir ja ständig, dass es dieses eine Bild sehr, sehr viel wertvoller macht, wenn man den Rest einfach mal weglässt. Aber es wird hier bei diesem Kontaktabzug wieder klar. Wenn man jetzt die ganze Story dazu kennt, dann kann ich mir jetzt schon vorstellen, wie so dieser Nachmittag da verlaufen ist und wie viel Spaß sie dabei hatten und so. Das ist so ganz schön. Aber dieses ikonische Bild, was ich auch wirklich gut kenne, das ist jetzt halt eins unter vielen. Da kommt es halt gerade an. Und die eigentliche Story passierte dann hinterher und die Bilder sind so, naja, sind so Schnappschüsse irgendwie, ne?
Aber dieses, naja, es sind ja Auswahl, schon ernsthafte Bilder. Schon.
Ja, aber
es
kommt halt eher so, ja, weiß ich nicht. Also habe ich schon schönere Bilder gesehen, sagen wir mal so. Sie haben halt versucht, was man machen kann und weiß nicht, was das Ziel war. Aber diese Wahl zu machen, dieses eine, wo es da rausguckt, wo eben gar nicht klar ist, worum es nun wirklich geht. Wahrscheinlich ist die Faszination weg, wenn man dann weiß, naja, das war geplant, das war gebucht und so weiter. Das erste sieht halt tatsächlich aus wie, oh, da kommt irgendwie ein Llama auf der Straße vorbei, schnell draufhalten, Glück gehabt, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen
Ort. So fühlt sich's an, genau.
So fühlt sich's an, aber so ist es gar nicht.
Nee. Ja, der Link geht übrigens in den Magnum Shop, ne? Die wissen auch, wie sie Kohle machen, weil die haben natürlich jetzt wirklich ganz viele, ganz gute Fotografen in ihrer Vereinigung da gehabt und oder haben sie noch. Und die verkaufen nämlich diese Kontaktabzüge. Also wer $279 übrig hat, der kann von den Original-Negativen von Inge Morath hier einen Kontaktabzug kaufen. Man kann es auch teurer haben, man kann es sich auch noch rahmen lassen. Und dann kommt wahrscheinlich noch Versand von den USA dazu.
Och, ist dann auch egal.
Aber ist ein echter Kontaktabzug. Also nichts digital, nichts
Print. Ist es sondern das ist einzigartig?
Nee, warte mal.
Der mit den Kringeln?
Stimmt nicht. Ist kein Silbergelatine-Druck, ist ein Tintenstrahldruck, sehe ich gerade.
Ah, okay.
Also gibt es mehr als den. Da schreibt man so schön Giglet-Print. Das ist eigentlich ist das eine Punkttechnik, ne? So mit ganz vielen kleinen Pünktchen. Aber das macht ja der Tintenstrahldrucker auch. Tja, ja.
Trotzdem.
Hübsches Ding. Und mal wieder eine schöne Erinnerung daran, dass man, ja, dass man sich ein bisschen mehr Mühe damit tun sollte, Bilder auszuwählen und nicht alles vorzeigt, was man hat, sondern nur das Beste.
Wenn man Bilder vorzeigen will, kann man das auch sofort nach der Aufnahme tun mit Sofortbildkameras. Und wenn man diese Sofortbildkameras mit der Digitaltechnik kombiniert, dann kommt man zum Beispiel zu solchen Kodak-Kameras. Wir kommen jetzt zu einer Sofortbildkamera bzw. einem Drucker. Also beides gibt es von Kodak, mit dem man drucken kann. Und zwar ohne Tinte. Du kennst diese Zinkpapiere, ne?
Wo die Tinte, Zero Ink.
Das ja.
Nichts mit also Zink zu tun mit dem Metall, sondern
genau, Zero Ink. Da ist die Farbe schon in dem Papier drin und durch Hitze wird das dann entsprechend freigelegt. So. Und da gibt's etwas, wo ich nicht sicher bin, ob wir da mal drüber gesprochen hatten, als das angekündigt war. Jetzt ist das wohl auf einer Messe vorgestellt worden und man kann es dann jetzt wohl auch kaufen. Und zwar Kodak Smile heißt die Serie. Da gibt es einen Drucker, wo du halt mit dem Smartphone dann drauf drucken kannst. Und eine Sofortbildkamera, die halt das Bild digital macht, auch auf eine SD-Karte speichert, aber auch direkt drucken kann. Sieht so ein bisschen aus wie so eine flach gedrückte Polaroid-Fotokamera. So weit, so nicht neu, könnte man jetzt sagen. Eine von vielen haben wir schon tausendmal gesehen. Aber was diese jetzt tun soll, und ich erzähle mal kurz, was sie tun soll, und dann sinnieren wir mal ein bisschen darüber. Du kannst nämlich bis zu 30 Sekunden Video mit Ton unsichtbar in das Bild einbetten. Und wenn du jetzt die Smartphone-App hast, die Kodak Smile-App, und du legst so ein Bild vor die Kamera des Smartphones, dann erkennt das Smartphone diese Information und zeigt dann quasi Augmented Reality-mäßig dieses Video an. Also so, als ob du ein Video in der Hand hältst. Dann kannst du dir ungefähr vorstellen, ne? So Augmented Reality eben. Ja, und dann habe ich mal gedacht, Moment. Also 30 Sekunden Video mit Ton, das ist ja schon eine gewisse Datenmenge. Und wenn man die jetzt mit versteckten Bildpunkten in dieses Foto drucken will, sowas kann man ja machen, gibt es diesen Ausdruck, wie heißt das, wenn man irgendwie Informationen versteckt, irgendwas mit S?
Steganographie.
Exakt, dankeschön. Das kann oder man damit
Steganographie. Ja. Steganographie.
Sowas kannst du machen mit einem Wasserzeichen, mit einer Textinformation. Aber du kriegst
keine 30 Sekunden Video damit unter.
Aber keine 30 Sekunden Video. Nee, das erschien mir und schon gar nicht in so einem Zero-Ink-Papier. Also so fein ist es dann auch nicht. Und dann habe ich mal ein bisschen angefangen rumzusuchen, weil es war jetzt relativ aktuell, die Meldung. Und habe wirklich mal ein bisschen gegoogelt und nach verschiedenen Begriffen gesucht und How-to.
Ja, so völlig klar, wie sie das machen.
Ja, pass auf. Der Witz ist jetzt, es ist mal wieder so eine Meldung, die ist wahrscheinlich von Kodak rausgehauen worden. Und nahezu alle, ich sag jetzt mal alle, die ich finden konnte, haben diese Meldung einfach so übernommen oder in ihre eigenen,
ja,
oder in ihre eigenen Worte gefasst und ungeprüft übernommen. Ich behaupte, keiner von denen, die darüber geschrieben haben, die ich gefunden habe, und das waren bestimmt so 20, 30 Seiten, keiner von denen hat entweder die App in der Hand gehalten oder das Produkt oder gar beides. Weil was ich mir vorstellen kann, was da funktioniert, es steht nämlich auch dabei, wenn du die Sofortbildkamera hast und willst so ein Video einbinden, dass du ein Smartphone zum Einbetten brauchst, weil klar, irgendwo muss das Video herkommen, die Kamera macht es nämlich nicht, die macht nur Fotos. Das heißt, du verbindest dann die Kamera mit deinem Smartphone, dann wählst du auf dem Smartphone irgendein Video aus, kannst es noch bearbeiten und schneiden. Und ich vermute, dass dann einfach die App sich ja mit der Kamera verbunden hat und damit auch mit dem Drucker verbunden hat. Und dann ist es egal, ob du die Kamera oder den Drucker in der Hand hältst. Und dann wird das Bild, was du wahrscheinlich vorher von der Kamera bekommen hast, da ausgedruckt. Und in das Bild eingebettet, wegen mir auch unsichtbar, wird eine Art QR-Code sein mit einem Link. Und die App wird das halt irgendwo hochladen, deswegen wahrscheinlich auch die Reduktion von 30 Sekunden, damit der Speicherplatz nicht explodiert. Das ist wahrscheinlich irgend so ein kostenloser Speicher. Dann wird das da irgendwo hochgeladen, wahrscheinlich, ich vermute auch nicht unendlich lange, sondern irgendwann werden sie das auch aufräumen. Und wenn dann irgendein anderer mit seiner App da dieses Bild vor die Nase kriegt, dann wird er diesen Code entziffern können, wird das dann von der Webseite runterladen. Auch hier wieder 30 Sekunden, sind bei einer guten Internetverbindung schnell geladen. Man kann zumindest sehr schnell anfangen, das zu streamen. Und ja, dann wird es halt angezeigt. ich vermute, dass das so funktioniert. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Aber glaub mal nicht, dass das irgendeiner mal so hinschreibt, dass du eine Internetverbindung dafür brauchst oder dass das Video irgendwo hochgeladen wird und dann einfach abgerufen werden kann oder so. Niemand. Alle schreiben sie, 30 Sekunden Videoinformationen werden in das Bild eingebettet.
Ja.
Und das halte ich für Quatsch.
Es ist natürlich kompletter Quatsch. Ich meine, es ist völlig logisch, dass du das In-Bild selber nicht unterbringen kannst. Geht einfach nicht. Und das wirst du spätestens, wenn du das Ding startest und dann irgendwie eine fünfseitige Euler abklicken musst mit wir dürfen deine Bilder hochladen, also so wie Face-App, ne?
Ja.
Spätestens dann wirst du es merken, es sei denn, du klickst so Zeug eh automatisch, irgendwie hakst du das weg. Und
ja, oder du hast eine langsame Leitung und es geht eben nicht so smooth.
Und ob das erfolgreich wird, ich meine, da habe ich meine großen Zweifel, weil das wird letztendlich an der Masse scheitern. Du hast, entweder hat jeder diese App auf dem Handy und benutzt die dann auch ständig, weil ansonsten, was soll das? Dann kannst du dann, wenn du jemand so ein Bild in die Hand drückst, sagen, ja, aber dann musst du die abnehmen und dann, hey, guck mal, da Video.
Ja.
Solange das nicht mit Standard-Tools funktioniert, ist das aus meiner Sicht kompletter Mumpitz.
Ja, in diesem Fall halt ganz besonders, weil, also schon, wenn dir jemand ein gedrucktes Bild in die Hand drückt, und die sind jetzt ja auch nicht besonders groß, ne, sind etwas, entweder Visitenkarte oder etwas größer, ich weiß jetzt nicht, wie groß die Sofortbildkamera druckt, aber es sind schon relativ kleine Bilder. Und wenn dir jemand sowas in die Hand drückt, dann würdest du ja, ohne dass dir jemand was sagt, nicht auf die Idee kommen.
Oh, da steht sich hinten drauf.
Mit dem Smartphone da irgendwie jetzt drauf zu gucken.
Da steht doch hinten auf dem Bild drauf. Komm, da steht da irgendwie so ein bitte hier. Da ist ein echter QR-Code drauf, wo man das dann abrunterladen kann.
Ja, naja, und dann selbst wenn dir dann einer sagt, ja, da kannst du mit dem Smartphone drauf, dann ja, öffnest du die Kamera-App von deinem Smartphone und sagst, und jetzt? So, also so Nerds wie wir hier und die meisten wahrscheinlich, die hier gerade zuhören, die werden das mit Sicherheit ganz easy ausprobieren können und dann hast du so deine Buddies um dich rum, mit denen du das dann machst oder mit der Familie und dann ist das mal irgendwie für ein Vierteljahr ist das ein Ding. Aber ansonsten hat das doch keiner, da kommt doch keiner drauf.
Nee, das ist ein Marketing-Gag. Das ist, ja. Und du siehst ja, ne, du brauchst den verschiedenen Publikationen ja einfach nur irgendwie eine Pressemitteilung geben und die schreiben dann ab und gut ist. Die haben doch gar keine Zeit, das zu recherchieren.
Null. Also ich denke so.
Oder keinen Bock, ich weiß es nicht.
Ich gucke nach, wie funktioniert das? Muss ich einen Account anlegen oder irgendwas?
Aber auch keine Ahnung, weil du brauchst ja keine, also du kannst ja das mit einigermaßen gesundem Menschenverstand Seiten. Kannst du das einfach sehen, dass das nicht im Bild eingebettet ist.
Also dann hast du halt so Seiten wie Chip oder sowas. Ich meine, da kann man sich jetzt drüber streiten, aber das ist immerhin nochmal eine Technikredaktion. Aber die gucken schon nicht drauf. Aber dann findest du das so auf irgendwelchen Finanzseiten und auf Telekom-Seiten. Also da wurde einfach von Kodak breit gestreut und es wurde einfach gepostet. Eingebettet. 30 Sekunden Video im Bild. Mhm. Ja, ist klar, Leute.
Sollen wir da mal irgendwas für Happy Shooting machen? Also so eine Pressemitteilung, wo wir was völlig Hanebüchenes reintun?
Also man müsste es eigentlich ausprobieren.
Und dann hinterher doppelt so viele Hörerinnen und Hörer haben?
Wir müssten das mal ausprobieren. Haben wir irgendjemanden unter den Hörern, der sowas schön verklausuliert formulieren kann?
Naja, und Fars vor allem. Da muss man sich erstmal überlegen, was man da reinschreiben
möchte. Ja, genau.
Was weiß ich, wenn man Happy Shooting hört, gehen Pickel weg. Haben führende Wissenschaftler nachgewiesen.
Ist das so?
Ist doch so, oder? Oder man hat, was weiß ich, man wird wieder gesund. Egal, was man hat.
Legt weitere 5% von ungenutzten Gehirnarealen frei.
Nee. Wir müssen ja fotografierelevant bleiben. Wer Happy Shooting hört, das Hören von Happy Shooting verdoppelt die Auflösung deiner Kamera.
Oh. Ja,
da reicht es in Hörweite. Und zwar muss Happy Shooting relativ laut, nicht auf dem Kopfhörer, sondern aus dem Lautsprecher zu hören sein.
Ja.
Und die Kamera muss dann da vor diesen Lautsprecher gehalten werden und danach hat sie die entkoppelte Anzahl Megapixel. Weil wir haben ja so versteckte Klangwellen in unserem.
Dann kriegt der Sensor 128 Podcast. Kilobit die Sekunde mehr Auflösung.
Genau.
Mhm.
Mag uns das mal jemand als Pressemitteilung formulieren?
Vielleicht wird
gerne auch mit ein paar erfundenen Zitaten. So. Gerne auch mit ein paar erfundenen Zitaten und so.
Ja, die gehören schon dazu, finde ich auch.
Genau.
Also das fand ich ziemlich cheesy, muss ich sagen.
Jo.
Aber cheese sagt man ja, wenn man lächelt und das Ding heißt Kodak Smile und dachte ich, stellen wir es mal vor. Weil ich meine, Spaß machen wird das schon. Da machen wir uns mal nichts vor.
Wenn es dann tut und wenn es vor allem einfach tut.
Genau. Ja. Ne, so Augmented Reality, das ist so ein bisschen so dieser Harry Potter-Moment. Es fehlt halt immer noch diese Augmented-Brille. Also das kann man sagen, was man will. Aber du hältst immerhin schon ein großes Smartphone irgendwo davor und auf deinem Smartphone siehst du plötzlich die Realität mit dem Bild und plötzlich wird aus dem Bild ein Video. Das ist schon witzig. Und das spielt ja dann nicht irgendwie Fullscreen auf deinem Smartphone, sondern da, wo das Bild liegt, also Augmented halt.
Uwe hat es übrigens, Sensorreinigung mit sehr lautem Happy Shooting. Wir haben so bestimmte Wellen drin, die den Staub vom Sensor kegeln. Das kann man dann auch nicht so ganz leicht nachprüfen, weißt du?
Ah. Also zumindest für feine Verschmutzung.
Für alle. Und wenn es dann nicht ganz weggeht, dann ist es halt Pollen, der klebt.
Dann war es nicht laut genug.
Dann war es nicht laut genug. Ja. Da muss man aufpassen. Wir sind nicht verantwortlich für eventuelle Hörschäden.
Genau. Der Sensorfleck ist sogar noch da. Na, warte mal, mit welchem Player hast du das abgespielt?
War
der falsche Player.
Genau. Also,
falsche Equalizer-Setting.
Aber wir verkaufen dir ein paar Boxen, da geht das dann damit.
Das ist so wie die Gärtner, ne? So, ja, die Blume, die sie mir verkauft haben, letzten Monat ist eingegangen. Ja, haben sie immer fleißig gegossen? Ja, ja, jeden Tag. Ja, war zu viel. Und wenn er sagt, nee, eigentlich nur jede Woche, ja, war zu wenig.
Du, ich hatte ja mein Studio früher in Tübingen über eine Schreinerei und da haben wir uns dann auch mal über das Thema unterhalten. Wenn Möbel geliefert werden, dann kannst du als Schreiner quasi davon ausgehen, dass sie entweder zu hell oder zu dunkel sind. Mhm. Weil das haben die Leute natürlich in einem anderen Licht gesehen, das Holz haben sie sich aus dem Musterbuch geholt, was weiß ich alles. Ja. Und er sagt dann halt, naja, wenn die Leute sagen, es ist zu hell, dann es dunkelt noch nach.
Na klar.
Wenn sie sagen, es ist zu dunkel, dann ist es bleicht noch aus.
Na immer.
Funktioniert. Oh Mann. Lass uns mal bei Kodak bleiben.
Ja, wir haben noch ein Ding von Kodak. Oh, ich sollte hier die Sachen ins richtige Fenster machen. Moment. Und zwar gibt es nämlich einen Diascanner oder zumindest eine Scan-Hilfe von Kodak. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das Ding einen Namen hat. Ja, das ist im Grunde genommen eine Pappschachtel, so ein bisschen so eine etwas größer als so ein gängiges Smartphone oder sieht so ein bisschen aus wie so eine Fotopapierschachtel, so eine Kodak-Fotopapierschachtel. Und diese Schachtel kann man erstmal aufmachen, den Deckel von runternehmen, dann ist da drinnen ein Pappgestell, das kann man links und rechts so aus nach oben falten und dann den Deckel wieder auflegen. Ja, und dann legt man oben auf den Deckel, der jetzt ein bisschen Abstand vom Tisch hat, legt man so ein Smartphone drauf, da ist eine Öffnung für die Kamera. Und auf die Unterseite, also den unteren Teil vom Deckel, da ist so ein Schienensystem. Da kann man entweder einen Dia-Rahmen, also ein gerahmtes Dia, reinschieben oder eben einen Negativstreifen, den man so vielleicht noch hat in sein Fototäschchen. Den legt man dann da rein, tut noch zwei Batterien in die Schachtel. Da gibt es so ein Batteriefächlein, dann kriegt man auch Durchlicht. Ja, und dann gibt es auch hier wieder eine Software von Kodak, die es einem einfach macht, dann Negative abzufotografieren. Das heißt, die Software kümmert sich dann auch darum, das Ganze in ein Positiv zu verwandeln. Und zwar sowohl bei Farb- als auch bei Schwarz-Weiß-Negativen. Und bei den Positiven natürlich nicht. Kann man wahrscheinlich auch einstellen. Sieht halt lustig aus. Ja, also ein ganz einfaches, praktisches, kleines Werkzeug. Wird auch ganz groß beworben mit, ja, ist ganz leicht und mobil und so. Ja klar, ist halt eine Pappschachtel mit zwei Batterien und einem Lämpchen drin. Aber ich fand's cool. Und das gibt's wohl zumindest im amerikanischen Amazon für $40. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob's das bei uns schon gibt. Ich fand das eine coole Idee. Was meinst du dazu?
Ich finde das ganz klasse. Also das ist natürlich jetzt irgendwie nochmal was anderes, als wenn man hier mit der Spiegelreflex und einem hochwertigen Makroobjektiv das irgendwie abfotografiert. Aber es funktioniert halt trotzdem. Du hast ein Smartphone, das hat seine, was weiß ich, lass es 12 Megapixel sein oder so. Dann hast du eine Software und dann hast du eben dieses kleine Gestell und ein kleines Gegenlicht dahinter, was dann wahrscheinlich LED-basiert ist und das Ganze irgendwie so in so einem kleinen transportablen Päckchen. Was ich interessant finde, ist tatsächlich die Schachtel, weil wenn man sich die mal auf dem Foto genauer anschaut, dann sieht die 100% waschecht so aus wie so Schachteln, in denen so 4x5 Zoll Großformat Filme kommen. Und ich bin mir fast 100% sicher, dass die dieses Ding einfach auch auf den gleichen Maschinen produzieren, auf denen sie die Schachteln machen oder von dem gleichen Hersteller machen lassen, weil das so 1A gleich aussieht. Und es ist ein total simples Prinzip Und ich denke, für den kleinen Scan zwischendurch mal, oder du hast irgendwie die alten Fotos, die aus den 70ern sind und eh nicht scharf waren und so, da brauchst du jetzt auch nicht irgendwie die super Auflösung dafür. Da mal schnell irgendwie so ein paar Filme durchziehen, mit so einem kleinen Halter auch noch dazu, ne? Da ist ja auch noch so ein kleiner Filmhalter drin, der das dann flach hält, also zumindest 35 mm flach hält. Ich glaube, für größer geht's auch nicht, oder ist es auch nicht gemacht? Nö,
Kleinbild, ja, ja.
Ja, ist erstmal eine coole Geschichte, die wahrscheinlich den einen oder anderen so ein bisschen den Stress da oder auch die Kosten abnimmt, das jetzt irgendwo hinschicken zu müssen. Und wenn das jetzt in USA kostet, das $40, das ja, ist erstmal ein nettes Produkt. Also ich finde das okay.
Ich finde das auch witzig.
Also wahrscheinlich ist es deutlich billiger in der Produktion. Das könnte man wahrscheinlich auch nochmal für $10 weniger verkaufen. Aber wenn du mal rechnest, was scannen lassen kostet,
ja, das könnte im Grunde
dann bist du relativ auch schnell bei dem Preis.
Das könnte so ein Kickstarter-Projekt sein, weißt du?
Ist es nicht?
So ein kleines, privates Kickstarter-Projekt.
Es ist kein Kickstarter-Projekt.
Ich finde das lustig, weil also viele Leute haben einfach zu Hause noch diese Filmtaschen rumfliegen. Da sind die Abzüge drin, da sind die Negative drin. Vielleicht ist der Abzug verschenkt worden schon mal in der Vergangenheit oder ist verblichen, sagt man, ausgebleicht, wenn es an der Wand hing. Oder ist kaputt gegangen, fleckig geworden. Aber du hast noch diese Negativtaschen irgendwo im Ordner. Und wenn es jetzt nur darum geht, mal schnell irgendwie so ein bestimmtes Bild nochmal zu haben. Heutzutage, ja, willst es natürlich digital geben. Das hast, was weiß ich, deine Familie bei WhatsApp oder sowas und willst das irgendwie raushauen. Ja, klar, zack, hier, Pappschachtel raus, schnell Foto gemacht, geteilt, cooles Ding. Finde ich lustig.
Ja, und nicht nur Film, sondern auch gerahmte Dias.
Genau. Ist jetzt cooles nichts, Ding. Um irgendwie 3000 Bilder zu digitalisieren oder so, aber ja. Meine Güte, fand ich lustig. Ich finde es übrigens im deutschen Store noch nicht. Also bei Amazon jedenfalls. Bei Kodak kann man es natürlich bestellen, wenn man will. Ne?
Ja.
Nun denn, schönes Ding.
Der Kai postet hier gerade noch einen Filmhalter, wo wir gerade von Filmhaltern reden.
Ja, ist
gerade ein Kickstarter. Der Filmcarrier Mark One. Das ist ein Filmhalter. Aber das ist schon wieder ein ganz anderes Kaliber. Ne? $50 oder so. Das ist dann ja ein Kleinbildfilmhalter, um die dann da zu digitalisieren. Keine Ahnung, ich schau mir das
mal abfotografieren mit der Kamera. Mhm.
Genau. Wir reden mal nächstes Mal drüber. Das finde ich nicht uninteressant.
Aber du hast auch was Kleines, Flaches, ne?
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, diesmal habe ich ein Platypod in der Hand hier.
Yay.
Das Platypod ist das platte, deshalb heißt es auch Platypod, weil es so platt ist, das flache kleine Bodenstativ, was hier aus dem Vollen gefräst ist. Und ich kann gerade mal schauen, warum die Schachtel so schwer ist, aber ganz klar, unten drin ist nämlich noch ein Täschchen. Also das ist ein Metallteil mit ganz vielen Viertelzoll-Gewinden und Anschlüssen. In der Mitte hat es ein Dreiachtelzoll-Gewinde. Also da kann man auch einen Stativkopf dran machen oder sowas. Das hat eine Dreiachtelzoll-Schraube, die raussteht. Also man kriegt da was ran und dann ist unten drin noch so ein Täschchen und da sind 4 Spikes drin. Also die kann man da reinschrauben. Und dann hat man tatsächlich so ein kleines an 3 oder 4 Stellen verstellbares Stativ, was dann zum Beispiel auf einen Stein oder irgendwo an einen Baumstamm rangepackt wird. Man kriegt das auch irgendwo an Gestänge und Bäume ran, weil es kommt nämlich auch noch ein Riemen mit hier, ne, der so mit Klett irgendwo einen erlaubt und auch mit so zwei D-Ringen dran, es einem auch erlaubt, das Ding irgendwo dran zu strappen, ne, so richtig festzumachen. Und dann hat man damit eine Kamera irgendwo befestigt, wo man möchte.
Oder Licht, wenn man will. Kannst du da alles dran schrauben.
Oder auch Licht, alles. Und man kann auch mehrere Sachen dran schrauben. Ne? Das ist so gemacht, dass da überall Zeug rankommt. Das hat auch Löcher, da kann man auch Sachen dranhängen. Und dann hier kommt noch ein Karabiner mit, wenn man sich das irgendwie, was weiß ich, an den Gürtel hängen möchte fürs Wandern oder so. Ja, da, und das Ganze total handlich, klein, leicht. Ist ein cooles Teil. Wie gesagt, aus Aluminium, damit ist es nicht wirklich schwer. Die Titanschraube, die dann oben drauf ist für einen Kugelneiger, ist angeschweißt. Also die ist richtig stabil, geht nicht weg. Und das Ding, ja, ist so groß wie ein Smartphone ungefähr. So. Ja, was ist so für immer dabei? Sehr schön, kriegt auch irgendwie gewichtsmäßig, kannst du so quasi alles drauf tun.
Mich erinnert das Ding immer
wenn
so ein
der
bisschen
hält.
An so einen Märklin-Metallbaukasten. Weißt du, da hast du auch so diese universellen Platten und Stangen mit Löchern und konntest dann alles Mögliche ja. damit machen.
Aber das ist nur ein, also das ist jetzt nichts, was man zusammenbauen muss. Ne? Man muss eigentlich nur diese Spikes dran machen, das ist ein Teil und du kannst auch, da sind auch so gefaste Löcher drin, die dann irgendwie, wo du dann so Senkschrauben reinmachen kannst. Du kannst es auch an die Wand schrauben, wenn du willst. Mhm. Ist also für alles Mögliche geeignet, sehr universell. Ganz cooles Teil. Guckt euch mal die Videos an oder das Video auf der Website. Wir verlinken es in den Shownotes, sagen herzlichen Dank und wer das haben möchte oder auch irgendwas anderes von Enjoy Camera, ihr kriegt 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2019 und wir sagen Dankeschön.
Ganz dickes Dankeschön, jawohl.
Dann haben wir
ein paar HS-Fragen, zum Beispiel von Stefan, der fragt, ich habe die Möglichkeit, ein Treppenhaus mit einigen meiner Bilder zu pflastern. Damit könnte auch für mich endlich die Ära gedruckter Bilder anbrechen. Dabei kann eine große Menge Bilder mit völlig unterschiedlichen Formaten herauskommen. Ich denke an ein organisches Patchwork. Auch sollen die Motive häufiger mal wechseln. Problem, wenn ich alles rahme oder auf festen Materialien bestelle, hört der Spaß am Portemonnaie auf. Gibt es Möglichkeiten, mit Bildern auf einfachem Posterdruck etwas anzufangen, was schön wirkt. Bei unter 10 Euro pro Bild hätte ich Spaß dran, viel zu drucken und oft zu wechseln, bis das letzte Stück Wand bebildert ist. Posterdruck kann brillant sein, ist aber im wahrsten Sinne flatterhaft. Ich freue mich über jeden Vorschlag. 3, 2, 1, Happy Treppenhaus. Wir hatten ja gerade so einen Drucken-Dreiteiler mit 4 Teilen, glaube ich.
Ja.
Und da hatten wir unter anderem auch erwähnt, Bilder an die Wand zu bringen oder Dinge zu machen. Eine Idee war ja, wenn man zum Beispiel ein ganz schmales Regal hat, also eher nur eine Schiene, so ein Stück Holzbalken, vielleicht mit einer Nut drinne, dann kann man da halt kleinere Bilder reinstellen, bis zu einem gewissen Format halt, dass sie halt nicht sich durchbiegen. Das wäre eine Option, dann sind es aber kleine Bilder. Ansonsten hatten wir ja aber auch gesagt, gibt es ja zum Beispiel Anbieter, haben wir hier im Slack auch schon mal als Tipp gemacht, wo auch hier für die Klostergeister viele gedruckt haben. Da kriegst du nämlich zum Beispiel Hartschaumplatte oder Aluminium.
Genau, Debond, so Forex-Druck, genau.
Genau, für relativ wenig Geld. Forex-Druck, genau, sind diese Hartschaumplatten. Da gibt es hier ZOR, Z-O-R. Da kann man sowas bestellen. Kann manchmal ein bisschen länger dauern. Dafür ist es sehr, sehr günstig.
Ja. Die kommen irgendwo aus Belgien oder so.
Ja, und, genau.
Und wenn
man es schnell braucht, dann kann man auch Express-Zuschlag machen. Das ist dann meistens immer noch günstiger als bei anderen, aber dann wird es halt etwas, wird schon saftiger. Ja, dann.
Die sind tatsächlich unschlagbar günstig. Da gibt es keinen Anbieter, der da drunter geht, weil sie sich halt auch nur auf 3 Produkte beschränken.
Genau, es gibt
auf
nicht Forex, viel.
Auf Alu-Dibond und auf Acryl. Und da kriegst du so einen A4-Druck, kriegst du irgendwie ab 3 Euro. Da kommt noch Versand drauf, also das ist nicht der Endpreis. Und ja, da bist du, glaube ich, gut aufgehoben damit.
Absolut.
Probier das mal aus. Lass dir einfach mal so 1-2 Tests kommen mit verschiedenen Bildern. Guck mal, ob die dir farblich passen und so. Kommen aber ganz okay.
Ich glaube, man kann da auch spezielle Formate einstellen. Also wenn man jetzt vorhat, was ganz...
Du kannst Sondergrößen anfertigen lassen.
Ja, wenn du eine ganz spezielle Größe brauchst, was weiß ich, wenn du sagst, da ist aber jetzt über der Tür genau irgendwie 35 Zentimeter hoch und ich kann aber 58 Zentimeter breit und das will ich jetzt machen, dann kannst du das angeben und der Witz bei denen ist halt, dass das dann nicht teurer wird, weil es eine Spezialgröße ist, sondern es ist der stinknormale Quadratmeterpreis. Also es ist nicht teurer. Es ist nur genau das Format, was du haben willst.
Ganz solange nett. Es rechteckig ist.
Solange es rechteckig ist.
Also schau mal bei ZOR rein, ZOR.com. Da bist du vielleicht gut aufgehoben.
Also das würde ich für harten Druck schon empfehlen. Ansonsten, wenn du halt größere Formate hast und machst das nur als Posterdruck, ja, dann hast du halt so ein flatteriges Poster. Ne? Wenn du das dann nicht rahmst und ein Rahmen wird dann wieder richtig teuer.
Und so eine Platte kannst du dann mit, das gibt's da auch, die kannst du aber auch kaufen, mit der sie, die ich ganz gut finde, diese wie heißen sie? 3M Commander?
Diese Noppen, ne?
Command Strips, 3M Command Strips, das sind so Noppenstreifen, die man auch dann von der Wand wieder gut wegkriegt, ne, mit so, wie von diesem Tesa-Zeug, was man so seitlich wegziehen kann. Und da hast du auf der Wand dann einmal diese Noppen und dann hast du auf dem Bild nochmal diese Noppen und dann kannst du die da reindrücken und kannst sie auch wieder wegmachen und wiederverwenden, ne, wie hin und weg. Das heißt, du hast damit eine Unterlage, mit der du, ja, wo du öfters mal Bilder wechseln kannst und die dann einfach ungerahmt so an die Wand hängen, kann ganz gut kommen.
Jo. Oder halt von hinten einen Haken dran kleben und dann mit einem Nagel an der Wand. Also Möglichkeiten gibt es da viele.
Genau, der Chris fragt, meine Frage geht in eine ähnliche Richtung wie die von Stefan.
Genau.
Ich habe die Möglichkeit, meine Fotos im September einen Monat lang in einer Bar auszustellen. Mein Ziel ist es am Ende auch, das ein oder andere Bild zu verkaufen. Was denkt ihr, wie man sowas am besten abwickelt? Stelle ich die Bilder am besten so gedruckt und in der Größe gerahmt aus, wie ich es mir vorstelle? Oder ist es besser, diese Freiheit dem Kunden zu überlassen? Ich glaube, einige Fotos brauchen eine gewisse Größe, um zu wirken. Und wo setzt man eigentlich den Preis für sowas fest? Ich bin ja kein Profi, will sie aber auch nicht unter Preis verkaufen. Schreibt man den drauf? Kalkuliert man den Rahmen ein oder eben nicht? Wie würdet ihr das machen? Also ich würde ganz fest, ich würde dir dazu raten, verkauf das, was du da auch ausstellst.
Genau das, was da hängt, genau.
Also nicht, ich mache da jetzt irgendwie A3-Drucke und dann sage ich dem Kunden, du kannst die in 5 verschiedenen Größen haben. Das wird nicht funktionieren.
Würde ich auch nicht machen. Wertet das Produkt auch ab, finde ich.
Genau. Ich würde die vermutlich als, ja, als Edition raushauen. Also sagst du hier, von diesen Bildern gibt es maximal 10 Kopien, ne, dann ist das die 1 von 10 oder die 2 von 10.
Genau, sollte so man dann aber auch durchnummerieren. Also auf der Rückseite
muss man durchnummerieren?
Unterschrift genau. Durchnummerieren.
Wenn da ein Rahmen dabei ist, ja, kannst du, würde ich dann auch mitverkaufen, so wie gesehen. Kannst aber entscheiden, ob du den Rahmen behalten möchtest. Und dann verkaufst du halt ohne Rahmen. Musst du nur dazu schreiben, natürlich. Preis kann ich dir nicht wirklich sagen, weil.
Da gibt es auch keine Regeln.
Keine Regeln.
Das fällt dir jetzt unter Kunst.
Ich würde mich an deiner Stelle einfach mal umgucken in ähnlichen Ecken, wo vielleicht Bilder hängen und mal gucken, was die für ihre Bilder haben wollen. Weil da habe ich schon alles gesehen, von 30 Euro bis 300 Euro. Die Frage ist halt, willst du verkaufen? oder willst du, dass die Bilder sehr wertvoll aussehen, aber dann keiner sie kauft. Ne, das ist so eine Abwägung, das musst du einfach mal probieren. Aber also mach dich da mal schlau, geh mal rum. In Banken, Sparkassen hängen oft mal Bilder, in irgendwelchen Firmen hängen manchmal Bilder, in ja, ebenso Cafés und so weiter hängen auch ganz gern mal Bilder. Frag dich doch da mal rum. Vielleicht kriegst du da tatsächlich auch mal Kontakt zu jemand anderem, der da ausstellt. Dann kannst du dich mal unterhalten.
Ja. Also ich habe mehrere Sachen schon gesehen, weil wir haben ja auch in der Sparkasse immer wieder Ausstellungen, Kunstausstellungen, sowohl Fotografien als auch eben Gemaltes. Und bei Gemalten ist es klar, da gibt es halt genau das Exemplar, was da hängt. Und wenn der Künstler die Sachen verkauft, dann gibt es wiederum zwei Möglichkeiten. Entweder ist in der Ausstellung neben oder unter dem ausgestellten Bild ein kleines Zettelchen oder ein Täfelchen besser, wo vielleicht ein Titel draufsteht, wo der Künstler draufsteht und vielleicht auch, wo der Preis draufsteht, wenn das käuflich zu erwerben ist. Und das können durchaus hohe Summen sein bei so gemalten Sachen. Bei Fotografien habe ich auch schon beides gesehen, nämlich zum einen, dass genau das, was dann ausgestellt ist, auch käuflich zu erwerben war, mit einer Tafel eben darunter. Oder Chris, wie du es gesagt hast, dass eben klar ist, von diesem Ding gibt es in genau dieser Größe, was weiß ich, 50 Exemplare oder 10 Exemplare und die sind zum Preis X zu erwerben. Die andere Alternative, eben nicht mit Täfelchen zu arbeiten, habe ich aber auch schon gesehen, nämlich, dass du einen Flyer oder ein kleines Zettelchen hast, was am Eingang liegt oder dann in der Bar an den Tischchen liegt, neben der Speisekarte. Steht eben drauf, von wem die Ausstellung da ist, also welcher Künstler dahinter steckt. Dann sind da nochmal die kleinen Bilderchen entweder abgebildet oder die Titel stehen da. Und dann steht da eben auch dabei, dass das käuflich zu erwerben ist. Und dann steht da ein Preis dabei. Und Preis, da gibt es keine Regeln dafür, weil es jetzt ja keine Dienstleistung, wo du irgendwie sagst, ja, da haben sich jetzt aber irgendwelche Pressefotografen auf folgende Preise irgendwie mal ungefähr festgelegt. Das ist ja nicht, sondern das kannst du ja entscheiden. Wenn du sagst, Mensch, das sind Bilder, die habe ich zum Zwecke des Verkaufs auch mal gemacht oder da bin ich extra für hingereist oder da habe ich extra das für angeschafft oder was auch immer. Nimm den Preis, den du glaubst, dass dieses Bild dir wert ist, für das du es halt verkaufen willst. Und ob das dann 10 Euro sind oder ob das 100 oder ob das 1000 Euro sind, das musst du entscheiden. Die Wahrscheinlichkeit für 10 Euro ein großes Bild zu verkaufen ist halt höher als eins für 1000 zu verkaufen. Derjenige, der es für 1000 Euro kauft, wird wahrscheinlich es mehr wertschätzen als jemand, der fürs 10 Euro gekauft hat. Also ist immer so eine Abwägung. Ich persönlich war in der Situation noch nicht. Von daher kann ich nicht aus eigener Erfahrung sprechen.
Tja.
Mich interessiert aber natürlich, wie es ausgegangen ist, ne? Also der Chris M., also der andere Chris hier aus dem
Slack. Nicht ich.
Nicht du. Also wenn der Chris, der die Frage gestellt hat, wenn du denn das gemacht hast oder dich für irgendwas entschieden hast, dann gib gerne mal ein Follow-up. Also das interessiert mich ja mal, wie es dann auch ausgeht. Und der Andreas schreibt uns auf Twitter, keine Frage, einfach nur ein kleines Dankeschön für euren Podcast. Und da sage ich ganz recht herzlich Dankeschön, Andreas.
Freut mich auch.
Und Tanja berichtet gerade, sie kommt wohl etwas später, weil wir haben Vollsperrung auf der A7. Da brennt nämlich ein LKW.
Ach du Schande.
Hoffentlich nur Sachschaden.
Ja.
Haben wir denn Termine?
Natürlich.
Oh, dann brauchen wir ja jetzt ding, hier. Ding, ding, ding,
ding. Der Terminkalender.
Ding, 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 ding. Es ist nämlich ein Termin reingekommen und zwar bei Westlicht in Wien. Ne, wer sich mit Leicas auskennt, der kennt auch Westlicht. Bei Westlicht in Wien ist die WordPress Foto 19. Die Welt zu Gast im Westlicht mit der WordPress-Fotoausstellung machen ab 6. September wieder die besten Pressefotografen in der Wiener Westbahnstraße Station. Zum WordPress-Foto des Jahres kürte die Jury ein Bild des US-amerikanischen Fotografen John Moore, das zu einem Symbol für die restriktive Einwanderungspolitik der USA unter Präsident Trump geworden war. Das Ganze ab dem 6. September bis zum 20.10. in Wien.
Cool.
Ja, ja.
Wien war schön.
Das war's schon. Falls ihr auch einen Termin habt, den ihr da reinpacken wollt, dann lasst uns wissen. Der muss nicht von euch sein. Der kann auch einfach nur ein Termin sein, der euch interessiert. Sollte aber schon was mit Fotografie zu tun haben. Und das tragt ihr bitte ein auf happyshooting.de/Terminkalender.
Schönes Ding.
Tja.
Schönes Ding sind auch unsere Aufgaben, denn es gibt natürlich eine neue Aufgabe. Die aktuelle Aufgabe, die geht ja am Donnerstag. Am 25. Juli 2019 zu Ende. Und ja, in der Pre-Show, ganz knapp noch vor der Aufnahme, gab es ein Speed-Voting, kann man sagen. Noch nie gab es so viele Stimmen in so kurzer Zeit. Und die neue Aufgabe lautet Kontakt. Die läuft vom 25. Juli bis zum 8. August, also vom 25.07. bis zum 8.08.2019 geht ihr los, macht ein neues Foto. Immer ganz wichtig, nicht im Archiv graben, ein neues Foto, wie ihr das Thema Kontakt interpretiert, so rein fotografisch. Und wenn ihr euch dann für ein Bild entschieden habt, dann ladet ihr das bei Flickr hoch. Da kann man sich übrigens jetzt inzwischen auch anmelden ohne Yahoo-Account. Das haben die gerade vor ein paar Tagen umgestellt. Also bei Flickr hochladen, in die Happy Shooting-Gruppe stellen und den Tag HS-Kontakt vergeben. Könnt ihr auch alles nochmal nachlesen auf der Happy Shooting-Seite. Unter Community kommt ihr zu den Aufgaben, also oben im Menü Community-Aufgaben. Und dann scrollt ihr mal ganz nach unten zu den HGFs, den häufig gestellten Fragen. Und da steht das auch nochmal erklärt. Also 25.07. bis 8.08. oder wie ich gerne sage 20.05. bis 8.08. Ist auch blöd, ne? 20.05.07. Naja, ich verstehe schon, dass das, aber man muss sich mal dran gewöhnen. Also 20.05.07.2019 bis 8.08.2019, 10.09. Es ist schwierig. Die Aufgabe lautet Kontakt. Details auf happyshooting.de. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
Sehr gut. Ja, dann sind wir eigentlich durch, ne? Wir
ja,
sagen Danke.
Ich bin absolut durch, bin ich.
Ich gare hier langsam. Ist okay. Ja, danke alle, die es trotz der Hitze geschafft haben, live dabei zu sein. Wenn ihr auch live dabei sein wollt in der Woche, wir sind wieder am 30. Juli am Dienstag da ab ca. 18 Uhr. Das Ganze auf happyshooting.de/live. Und ich habe noch ein One More Thing gefunden.
Was?
Ja, die kleinste Fachkamera der Welt
Fachkamera, okay.
Naja, also Fachkamera im Sinne von Field-Kamera, im Sinne von Großformatkamera, nur halt klein, also die kleinste Großformatkamera der Welt.
Es bleibt verwirrend.
Es ist geil, also Lukas Landers hat diese kleine Kamera kreiert, jetzt sieht man die und denkt, naja, ist ja ganz lustig, aber dann schaut man mal, wie er sie gemacht hat, der hat es nämlich schön dokumentiert, das Ding ist eine voll funktionsfähige Minikamera, also jetzt kein Objektiv richtig drin, ich vermute, das ist eine Lochkamera. Der hat einen Filmhalter dafür gebastelt, der hat hinten eine Mattscheibe dafür, der hat einen Balgen gebaut, alles irgendwie auf Größe von ein paar Zentimetern, das Ganze schön dokumentiert und es ist einfach völlig abgefahren. Das Ding ist ein bisschen höher als ein Centstück.
Und macht tatsächlich Bilder, gibt auch ein Beispiel davon.
Macht Bilder, wenn auch, das ist ein kleines Lochkamerabild. Natürlich hat das nicht viel Auflösung, weil das auch
im Verhältnis zur Fläche ist verwendet. Das Kron halt ganz schön groß. Ne?
Natürlich, das ist klar. Aber ich finde es, also mir hat es total Freude bereitet. Ist gut, ne?
Das gefällt mir gut. Das ist ein schönes Projekt, super.
Toller Fund. Gut. Und dabei lassen wir es, wir sind durch. Wir bedanken uns bis in der Woche 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.